möchte gerne heute Morgen etwas sagen über den König David. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr staunt über die Lebensführung dieses Mannes durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Die Bibel berichtet uns ungeschminkt aus seinem Leben und mich spricht gerade der Abschnitt in 2. Samuel 11 immer wieder besonders an. Wer die Bibel mit aufschlagen möchte und kann, 2. Samuel 11, ich lese da zunächst nur den ersten Vers. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Zunächst ein paar Sätze zu dem Zusammenhang dieses Verses. David ist ja schon als junger Mann auf den Hirtenfeldern von Bethlehem berufen worden und gesalbt worden zum König durch den Propheten Samuel. Und dann begann für ihn eine lange Wartezeit. Er wusste, er wird König von Israel werden. Aber er konnte erst König werden, wenn Saul, der amtierende König, nicht mehr lebte. Denn in Israel war man König auf Lebenszeit. Und dann begann eine lange Wartezeit, eine schwere Zeit für David. Und als er dann endlich auf den Königsthron kam, da vergleiche ich sein Leben mit einem Bogen, der lange Zeit ganz straff gespannt war und nun wird die Sehne locker gelassen. David war vielleicht 15 oder gar 20 Jahre wie ein bis hinten gespannter Bogen unter völliger Anspannung, unter Lebensgefahr gelebt, von Saul und vielen anderen verfolgt. Und jetzt war er König geworden, seine Feinde waren zur Ruhe gebracht und da ließ er mal die Sehne so richtig spannen und beziehungsweise entspannen und konnte hier sich mal so richtig gehen lassen. Das lesen wir hier. David blieb in Jerusalem. Normalerweise gehört der Heerführer eines Heeres in den Krieg, an die Front. Und hier an der Stelle, als David nicht mit an die Front geht mit seinen Soldaten, da beginnt sein Fall. Hier kommt er ins Straucheln. Und da sehen wir die erste wichtige Wahrheit für uns, liebe Geschwister. Wenn wir Christi Streiter sind, wenn wir zum Heer Gottes gehören, dann gehören wir in den Kampf. Und dann kann es auch für uns sehr gefährlich werden, wenn wir aus Gründen der Bequemlichkeit zu Hause bleiben. Wenn die Gemeinde Jesu sich versammelt, um das Wort Gottes zu hören, da gehören wir hin, solange wir nicht wirklich abgehalten sind aus Gründen, die vor Gott und Menschen vertretbar sind. Wenn die Gemeinde Jesu zusammenkommt, um zu beten in den Gebetskreisen, da gehören wir hin, da ist Kampf, da wird der Sieg Jesu erfleht und errungen für unser Leben und für die Sache des Reiches Gottes. Oder wenn sich Geschwister treffen, um missionarisch tätig zu sein, um Traktate zu verteilen, um Menschen einzuladen, um irgendwo Zeugnis zu geben, da gehören wir dazu. Da ist Kampf, da ist Front. Und wenn wir uns aus Gründen der Bequemlichkeit und Trägheit dort fernhalten, können wir unter Umständen in Straucheln kommen. Das heißt nicht, dass wir uns gleich jetzt irgendwie schwer verletzen müssen oder anderen Schaden nehmen, aber es könnte sein, dass wir geistlich stolpern und straucheln. Und so ging es David hier. Er blieb in Jerusalem und hier begann die eigentliche Not. Hier begann sein Fall. Er war nicht bei der kämpfenden Truppe an der Front. Dann heißt es weiter, es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager. Und ich glaube nicht vom Mittagsschlaf, sondern überhaupt erst am Abend aufstand. Dann merken wir mal so richtig gehen lassen, mal fünfe gerade sein lassen. Ach, ich habe so einen tüchtigen General, der Joab, der wird schon den Krieg führen gegen die Ammoniter. Und er ließ sich gehen. Und sich auf dem Dach des Königshauses erging, da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von schöner Gestalt. David geht auf dem Flachdach seines Königspalastes und er sieht in einen der Innenhöfe, die dort benachbart waren. Und damals hatte man keine Badezimmer wie heute. Man war angewiesen auf den Brunnen im Hof, dort konnte man sich waschen. Er sieht diese Frau und es war nicht das Schlimme oder Entscheidende, dass er nun diese Frau sich waschen sah. Wir können nicht verhindern, dass versuchliche Bilder in unsere Augen gelangen. Das können wir nicht. Wir leben in dieser Welt. Wir gehen vorbei an den Zeitschriftenständern. Wir gehen vorbei an den Kinoreklamen. Wir gehen vorbei im Sommer an aufreizend gekleideten Frauen oder Männern. Wir können nicht verhindern, dass aufreizende Bilder in unsere Augen gelangen. Manche Dinge können wir schon verhindern. Aber nicht immer, wenn wir unterwegs sind in dieser Welt. Und es ist nicht das Schlimme, wenn nun so etwas an unser Auge dringt, sondern, wie ein Bruder mal sagte, Vorsicht vor dem zweiten Blick. Der erste Blick ist keine Sünde. Wir können es nicht verhindern, dass manche Dinge in unsere Augen fallen. Aber Vorsicht vor dem zweiten Blick. Vorsicht, wenn sich unsere Augen festsetzen. Und wer von uns kennt das nicht, vor allen Dingen von uns Männern? Wer kennt das nicht, wenn sich die Augen festsetzen, wenn wir auf dem linken Fuß sind, wenn wir nicht unter der Bewahrung sind, wenn wir nicht in der bewussten Gemeinschaft mit dem Herrn sind? Und dann kann es uns gehen wie David. Johannes sagt, Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben. So ist oft die Stufenleiter. Es beginnt mit den Augen. Wir sind sehr versuchlich auf dem Gebiet der Augen. Keinem anderen Gebiet so wie mit den Augen. Und es besteht ein Zusammenhang zwischen der Lauterkeit unserer Augen und der Reinheit unseres Herzens. Auf diesem Gebiet muss der Herr auch an mir noch weiter arbeiten. Und ich freue mich immer über die Aussage im Buch Hiob, wo Hiob sagt, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen. Das möchte ich auch gerne. Es ist nicht leicht in dieser Welt, in der wir leben. Und dann sendet David hin, lässt die Frau holen und dann wird er gewarnt. Gott lässt seine Kinder nicht ungemahnt und ungewarnt in irgendeine Falle hineinschlittern. Gott mahnt ihn und sagt, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Ethiters. David sei vorsichtig, die Frau ist verheiratet. Aber David ist schon in der Sogkraft der Sünde, da ist ein Sog. Da ist ein Strudel, der nach unten zieht. Wisst ihr, der Teufel gibt sich nie mit dem kleinen Finger zufrieden. Er will immer die ganze Hand. Wir dürfen ihm nicht den kleinen Finger geben. Hier ist ein Sog und David kann nicht mehr gegensteuern. Er ist nicht in Ordnung mit seinem Herrn. Er blieb zu Hause. Er war nicht bei der kämpfenden Truppe. Er ist nicht unter der Bewahrung. Und hier kann ihn der Teufel packen. Und dann wohnt er ihr bei, es kommt zum Ehebruch und die Bathseba wird schwanger. Sie sendet hin, ich bin schwanger geworden. Und hier beginnen die schlaflosen Nächte des David. Vielleicht hat er diesen Flirt schon vergessen, vielleicht war er schon zur Tagesordnung übergegangen, aber hier nach einigen Wochen, als die Nachricht kommt, sie ist schwanger geworden, da beginnen die schlaflosen Nächte. Wenn das rauskommt, der König von Israel im Ehebruch, wenn das rauskommt, auf Ehebruch stand Steinigung, stand Todesstrafe. Das wäre die größte Schande gewesen in ganz Israel. Der König wird gesteinigt wegen Ehebruch. Und dann geht es weiter. Schiller sagt, das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses muss gebären. Es kommt zu einer Kettenreaktion der Sünde. Und er vertuscht. Der Teufel suggeriert ihm, flüstert ihm ein, das darf nicht rauskommen. Du bist erledigt. Geh ja nicht den Weg der Wahrheit. Und so verstrickt er sich weiter. Er sendet Joab zu Joab, schickt den Uria zurück, Heimaturlaub. der Uriah, der Mann der Bathseba, der an der Front ist. Und Davids Hintergedanken sind klar, wenn dieser Mann zu seiner Frau geht, sie sind zusammen, nach einigen Monaten kommt ein Kind, kein Mensch schöpft da Verdacht, nicht mal er selber wird unter Umständen draufkommen, dass da etwas nicht stimmt. Und so wäre das Vergehen vertuscht. Aber dann scheitert David an der Loyalität und dem Edelmut des Uriah. Und hier kommt etwas, über das habe ich schon oft gewaltig gestaunt, was hier die Bibel berichtet. Hier sehen wir zwei Menschen, der eine gehört zum Volk Gottes, der David, der einzig in der Bibel als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird, und auf der anderen Seite der Heide Uriah, Hethiter, nicht zum Volk Gottes gehört. Und David wird hier, wie die Bibel immer, in Wahrheit berichtet, ungeschminkt als der Schlechte hingestellt, als der, der in Sünde ist. Und Uriah, der Heide, steht hier hell da im Licht, der sich edel verhält. Er geht nicht hinab zu seiner Frau. Er legt sich schlafen vor der Tür des Königshauses und sagt, die Lade Gottes und die Soldaten sind draußen unter freiem Himmel. Wie könnte ich jetzt zu meiner Frau gehen? Das tue ich nicht. Er ist sehr loyal. Wer von uns hätte das gemacht, so wie er? Er geht nicht zu seiner Frau und Davids Plan scheitert. Ich habe an der Stelle denken müssen, wie oft ist es heute in der Christenheit so, dass die, die sich Christen nennen und es ist vielleicht auch sind, in manchen Dingen den Herrn verunehren, es nicht genau nehmen, an manchen Stellen, vielleicht in der Frage der Sexualität, vielleicht in der Frage der Steuern, vielleicht in der Frage der Beziehungen, dass man doch Abneigungen hat und pflegt gegen andere, dass Kinder Gottes, so wie David, in der Sünde verstrickt sind und Nichtchristen, Weltmenschen, sich in manchen Dingen korrekter verhalten und sauberer und mehr mit der Wahrheit umgehen, wo man weiß bei denen, wie man dran ist, als wie bei den Gläubigen. Kann das auch in Greilsheim vorkommen? Gibt es das auch hier in der Umgebung? Da staune ich drüber, wie die Bibel hier diese beiden Männer gegenüberstellt. David und Uriah. Er versucht es mit Alkohol, hat schon oft geholfen in solchen Fällen. Aber es gelingt nicht. Der Uriah ist fest, charakterfest, und er kriegt ihn nicht rum. Und er geht nicht zu der Frau. Und nach weiteren schlaflosen Nächten, die er in dem Psalmen ja zum Ausdruck gebracht hat, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten mir meine Gebeine, eine schlimme Zeit für David, wo es ihm bis ins Körperliche hinein schlecht ging. Wir nennen das heute psychosomatische Zusammenhänge. Nach einer weiteren Zeit des Leidens unter dieser Sünde, die nicht vergeben war, geht er noch einen Schritt weiter und er beschließt den Mord. Er schickt den Uriah mit dem eigenen Todesurteil unter dem Arm an die Front zurück. In der Militärsprache nennt man das ein Himmelfahrtskommando. Das heißt, in dem Brief steht an den General Joab, er soll den Uriah irgendwo hinstellen, wo es sicher ist, da kommt er nicht lebend zurück. Und er trägt sein eigenes Todesurteil zurück an die Front. Der Joab tut das, er hätte es nicht tun dürfen. Es gibt keinen Kadavergehorsam, er ist hier mitverantwortlich. Das hätte Joab nicht tun dürfen. Aber er schickt ihn an die Front und der Uriah kommt um. Die Nachricht kommt zurück zum David. Uriah ist getötet. Und dann sehen wir David, wir erkennen ihn fast nicht wieder. Dann lesen wir, wie er zu dem Boten sagt, lass dir das nicht leid sein, das Schwert frisst bald diesen, bald jenen, das kommt vor im Krieg, dass jemand umkommt, sagt er zu dem Boten, fahre fort mit dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. Und dann wird am Ende von Kapitel 11 ganz neutral berichtet, und als Urias Frau hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Eheherrn. Das war nicht so lang wie bei uns, wir trauern in der Regel ein Jahr mindestens so in der Öffentlichkeit. Das war damals kürzer, aber intensiver in Israel. Sie hat getrauert und dann heißt Vers 27, Kapitel 11, sobald sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Das konnte doch nun jeder, der ein bisschen denken konnte, in Jerusalem an allen fünf Fingern abzählen, dass da was nicht stimmt. So kurz nach der Trauerzeit heiratet der David diese Frau. Wenn hier jemand zu Grabe getragen wird, ein Mann, und die Frau heiratet nach 2-3 Monaten den nächsten, da wird doch getuschelt in der Stadt, da wird doch getuschelt vor allen Dingen auf dem Dorf, da stimmt doch etwas nicht, ob die nicht schon etwas hatten und so weiter. Und so war es in Jerusalem, man wagte das nicht David ins Gesicht zu sagen, aber hinter der vorgehaltenen Hand tuschelte man, da stimmt doch was nicht. Und so wurden auch die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht. Da wurde dann geredet, da guckt die Frommen an, wie die es treiben und so weiter, wie die sich verhalten. So wurde der Name des Herrn durch diese Sache verunehrt und wir werden gleich noch drauf kommen, wie Gott das auch in besonderer Weise dann gestraft hat und gerichtet hat. Aber jetzt kommt ein gewaltiger Satz in diesem biblischen Bericht. Da müssten wir jetzt länger Zeit haben, um den in der ganzen Fülle auslegen zu können. Kapitel 12, Vers 1, ein kleines Sätzlein. Und der Herr sandte Nathan zu David. Der Herr sandte Nathan zu David. Hier ist eine ganz entscheidende Stunde der Prophetie in der Bibel. Der Herr sandte Nathan zu David. Die Propheten waren nicht nur Begleiter des Volkes, die dem Volk die Sünde aufdecken mussten und den Willen Gottes dolmetschen, sondern Propheten im Alten Bund waren von Samuel angefangen bis zu Johannes dem Täufer auch immer Begleiter der Könige, der Regierenden. Das war eine sehr schwere Aufgabe, eine sehr unangenehme Aufgabe für sie, den König, dem Herrschenden, den Spiegel vorzuhalten. Es waren einfache Männer. Prophet heißt eigentlich übersetzt ein Gerufener, ein von Gott Beschlagnahmter. Einfache Leute aus dem Volk, das konnte ein Bauer sein wie Amos oder irgendein einfacher Mann. Und er wurde von Gott gepackt, von Gott berufen, von Gott beauftragt, den Spiegel vorzuhalten und jetzt zu dem König David zu gehen. Stellen Sie sich vor, Gott hätte Sie berufen vor einigen Jahren, als Bundeskanzler Willy Brandt im Ehebruch lebte und dann seine Frau Ruth verließ und mit der anderen zusammenlebte jahrelang, bevor er sie geheiratet hat. Stellen Sie vor, Gott hätte Sie berufen, hinzugehen nach Bonn und dem Bundeskanzler Willy Brandt den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, es ist nicht recht, was du tust mit deiner Frau. Das ist hier berichtet. Der Herr sandte Nathan zu David. Ein einfacher Mann aus dem Volk muss hingehen, wird berufen, Gottes Prophet zu sein, im Auftrag und Autorität und Vollmacht Gottes hinzugehen. Vielleicht wären auch heute Propheten nötig, um Bundeskanzler Kohl oder irgendjemand anders Dinge zu sagen. Ich will jetzt nicht einseitig diese Sache schildern. Ich habe dem Bundeskanzler vor 2 Wochen einen Brief in seinen eigenen Briefkasten geworfen. Der wohnt nämlich nicht allzu weit weg von uns und ich kam durch Zufall an seinem Haus vorbei. Ich wusste gar nicht, dass er da wohnt und sah H. Kohl auf dem Briefkasten stehen. Ludwigshafen-Oggersheim wohnt er. Ich hatte da ganz in der Nähe ein paar Tische abgeholt für unsere Gemeinde und dann habe ich ihm, als ich die Tische holte, ein Buch eingeworfen und einen Brief dazu geschrieben. Ein paar Tage später kam auch prompt die Antwort, das ist ja klar, da kommt so eine 0815 Antwort, aber Gott wird ihn vielleicht auch mal fragen, ob er den Brief gelesen hat und wenn er ihn gelesen hat, wie er darauf reagiert hat, was ich da in einigen Sätzen versucht habe, ihm mitzuteilen. Nun gut, ich bin nicht Nathan, aber die Prophetie ist von Gott berufen, Menschen in seinem Auftrag ins Licht zu stellen. Das ist ein entscheidender Faktor der Prophetie, nicht alles. Es gibt noch weitere Wesenszüge der Prophetie. Und das muss der Nathan hier tun. Und stellen Sie sich mal diesen Mann vor, versuchen Sie sich in seine Lage zu versetzen, jetzt zu dem König David zu gehen. Der hat vor einem Mord nicht zurückgeschreckt, der wird auch vor einem zweiten nicht zurückschrecken. Es war eine schwere Aufgabe. Und ich kann mir vorstellen, wie Nathan gebetet hat, wie er gefleht hat. Gott möchte ihm Weisheit schenken für diesen Dienst. Und dann hat ihm Gott Weisheit gegeben. Da heißt es, als er zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, jetzt erzählt er ihm eine Geschichte. Damals hatte man viel mehr Zeit als wir heute. Damals, gerade im Orient, da wurde eine Geschichte erzählt. Da kam man nicht so direkt wie wir Deutschen, gell? Sondern da wurde das in eine Geschichte eingekleidet. Und das war weise. Nathan erzählt eine Geschichte, das ist schon für die Kinder von uns hochinteressant. Da müsst ihr jetzt mal besonders gut zuhören, wie der Nathan hier den David die Geschichte erzählt. Er sagt, da waren zwei Männer in der Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nur ein einziges kleines Schäflein. Das hatte er gekauft und ernährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher, schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Wünschet ihr euch vielleicht zu Hause auch so ein kleines Schäfchen, das mit bei euch in der Familie wohnt und lebt? Vielleicht nicht gerade im Haus, aber so draußen, in der Umgebung. So war das da. Ein Schäfchen, das gehörte richtig zur Familie. Bei euch ist vielleicht ein Meerschweinchen oder ein Hamster zu Hause. Hier war es das Schäfchen. Und jetzt kam zu dem reichen Mann ein Gast. Und da brachte er es nicht fertig, von seinen vielen Schafen, der hatte vielleicht Hunderte oder gar Tausende, eins wegzunehmen, eins zu schlachten, sondern er sandte hin zu dem armen Mann, ließ dem das Schaf wegnehmen und schlachtete das und setzte das seinem Gast vor. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Kinder geweint haben, als die Männer kamen und das Schäfchen mitgenommen haben? Das war eine sehr schlimme Sache. Und als der David diese Geschichte hört, da kriegt er einen Zorn. Da gerät er außer sich, da wird er hochrot im Gesicht und steht auf von seinem Thron und sagt, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, so eine Ungerechtigkeit, so eine Grausamkeit, der ist ein Mann des Todes. Der ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Hier sehen wir etwas Großartiges in der Seelsorge. Was für eine weise Seelsorge hat Nathan hier angewandt? Was ist das für eine von Gott geleitete Art, hier David entgegenzutreten? Er baut das ein in ein Bild und David hört diese Geschichte und erkennt zunächst am anderen die Sünde. Ihr lieben Brüder und Schwestern, wir sehen am anderen die Sünde immer leichter wie an uns selber. Wir erkennen den Splitter im Auge des Bruders und der Schwester viel, viel leichter, manchmal auf 100 Meter Entfernung, als den Balken in unserem eigenen Auge. Wir sehen immer die Fehler und Schwächen am Ehepartner leichter, an den Kindern, an den Eltern, an den Geschwistern in der Gemeinschaft, wie an uns. Das liegt uns im Blut. Aber ich möchte eines sagen, der Teufel deckt immer die Sünden der anderen auf. Der Heilige Geist deckt unsere eigenen Sünden auf. Das ist ein großer Unterschied. Der führt uns dahin, dass wir an unsere Brust schlagen und sagen, da stimmt's nicht. Da müssen wir anfangen. Und so sehen wir hier, David erkennt zunächst die Sünde noch am anderen. Aber dann kann Nathan mit einem Satz sagen, du bist der Mann. Er spricht hier, ohne es zu wissen, über sich selbst das Todesurteil aus und sagt, er soll es vierfach bezahlen. David musste vierfach bezahlen. Er war der Mann, der die eine Frau weggenommen hat. Uriah hatte nur die eine Frau. David hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens 6 Frauen, wahrscheinlich noch mehr, er hat später noch mehr Nebenfrauen genommen. Er hatte mindestens 6 Frauen in der Zeit und er nimmt dem Uriah die eine Frau weg. Das wollte Nathan mit diesem Bild sagen. Und David sagt, er soll es vierfach bezahlen. David verlor 4 Söhne. nacheinander. Er musste vierfach bezahlen. Er verlor den Amnon, er verlor den Absalom, er verlor den Adonia und als ersten hier diesen Sohn der Bathseba. Vier Söhne verloren. Gott hat ihn schwer in die Schule genommen, nach diesem auch schweren Vergehen des Ehebruchs und des Mords als König. Aber wir wollen noch ein paar Augenblicke hier verwenden, um zu sehen, wie der Nathan nun David gegenübertritt. Hier sehen wir, was eine echte biblische Sündenpredigt ist, die man heute sehr wenig nur noch hören kann. Nathan sagt zuerst mal zu David, du bist der Mann. Es wird auf ihn persönlich zugespitzt, in der Du-Form. Du bist der Mann. Ins Gewissen hineingeredet. Und das Erste, was Nathan sagt, ist die Güte Gottes. Er zählt ihm auf, ich habe dich zum König gesalbt über Israel, ich habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, habe dir das Haus Israel und Juda gegeben und ist das zu wenig? Hat er seinen geliebten Sohn gegeben? Wir sündigen zuerst an seiner Güte. Zuerst wird der helle Hintergrund geschildert und dann wird die Sünde beim Namen genannt. Vers 9. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet? Alle unsere Verfehlung ist Schriftverfehlung, sagt Fritz Binde. Wir sündigen immer gegen das Wort. Wir haben das Wort verachtet, das du getan hast, was ihm missfiel. Uriah, den Hittiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht. Immer in das Gewissen hinein. Und dann sagt Nathan in einem dritten Schritt das Gericht an. Eine echte biblische Sündenpredigt kündigt auch immer das Gericht an. Und das ist doch die Not in unseren Kirchen heute weitgehend, dass a. über die Sünde nicht mehr gesprochen wird, wenn überhaupt dann nur noch als so ein Moralbegriff, und dass b. kein Gericht mehr angekündigt wird. Das kommt von Karl Barth her, dem reformierten Theologen aus der Schweiz, der ja lange Zeit in Deutschland gelebt hat. Er hat maßgeblich die Generation unserer Pfarrer heute geprägt, die im Dienst stehen. Die allermeisten sind wohl Barthianer, ob sie das nun zugeben oder nicht, also Anhänger von Karl Barths Theologie. Karl Barth sagt, am Kreuz von Golgatha ist das Gericht auf Jesus niedergegangen und damit gibt es kein Gericht mehr, kein Zorn mehr, keine Hölle mehr, kein Verlorengehen mehr, alles seit Golgatha erledigt. Das ist der Grund, warum heute in den meisten Kirchen nicht mehr über Gericht, über Sünde, über Verlorengehen und diese Dinge gepredigt wird. Kein Gericht mehr. Und dann wird alles wachsweich. Dann wird Christentum zu einer Wohlfühlreligion. Dann wird nur noch so ein bisschen Erziehungshilfe für Kinder verabreicht, Sterbehilfe für Alte. Noch so ein bisschen Lebenshilfe, noch so ein bisschen Moralin, aber nicht mehr diese biblische Botschaft, die Menschen die Sünde aufdeckt, ihre Verlorenheit, sie in das Angesicht Gottes stellt und sie dann zum Kreuz führt, wo ein Heiland für sie starb, wo das Blut des für uns gerichteten Heilands den Schaden gut gemacht hat. Dann wird alles zu einer oberflächlichen Christlichkeit, zu einer sanft frommen Religiosität, die uns umgibt wie lauwarmes Wasser. Und das haben wir heute weitgehend in unserem Volk, weil die Verkündiger nicht mehr diese biblische Botschaft ausrichten, Sünde nicht beim Namen nennen, Heiligkeit Gottes nicht predigen, selbst nicht von ihr ergriffen sind und dann auch nicht mehr das Gericht ansagen. Hier sehen wir, da wird das Gericht angesagt. Vers 10. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet hast. Übrigens, Gott demütigt und erzieht ihn genau da, wo er gesündigt hat. Er ist in eine Ehe eingebrochen und zum Mörder geworden. Er hat Familie zerstört. Und genau da wird David von Gott nun gedemütigt und erzogen. Wenn wir die folgenden Kapitel lesen, sehen wir, wie Gott ihn in die Schule genommen hat, wie die Nöte in seiner Familie haushoch werden. Uriah, die Frau des Hethiters, hast du genommen So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Haus und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinen Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne, denn du hast heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Bis hierhin die Predigt des Nathan. Güte Gottes, Sünde beim Namen genannt, Gericht angesagt. Zunächst noch kein Wort von der Vergebung. Hier wurde noch nicht der Sünder getröstet, bevor er Buße getan hat. Kein Wort von der Vergebung. Diese Botschaft, die ist wie ein Speer in sein Herz gedrungen. Und dann sehen wir die Wirkung, Vers 13. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Jetzt sehen wir, wie David der Mann nach dem Herzen Gottes ist, wie er sich voll und ganz zu seiner Schuld stellt. Nicht beschönigt, nicht beschwichtigt wie Saul, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch vor dem Volk, sondern sich ganz dazu stellt. Ihr lieben Brüder und Schwestern, einen geistlichen Menschen erkennt man nicht daran, dass er keine Fehler macht, sondern daran, dass er zu seinen Fehlern stehen kann. Und da fehlt es doch oft noch bei uns, auch bei mir. Zu den Fehlern stehen und sagen, jawohl, das stimmt, da habe ich versagt in der Ehe, da habe ich versagt in der Familie, ich habe falsche Prioritäten gesetzt oder da habe ich versagt am Arbeitsplatz, das war nicht korrekt, wie ich mich da verhalten habe. Das ist die wahre biblische Größe und da fehlt es bei mir auch. Ich meine jetzt nicht im Sinn von zugeben und dann Schwamm drüber. Manche Leute meinen nämlich, wenn sie einen Fehler zugegeben hätten, bräuchten sie ihn nicht mehr abzulegen. Das ist hier nicht gemeint. Zugeben und dann auch durch die Gnade des Herrn verändern lassen. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. David erkennt hier, gegen Gott ist es gegangen. Alle unsere Sünde geht zuerst und vor allen Dingen gegen Gott. Darum sagt auch der verlorene Sohn, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel. Und vor dir. Zuerst geht unsere Sünde gegen Gott und dann gegen Menschen und gegen uns selbst und gegen die Schöpfung Gottes oder wie auch immer. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Eine echte biblische Buße, ohne Wenn und Aber, ohne Verniedlichung, so schlimm war das doch nicht, ohne Verallgemeinerung, das tun doch alle, ohne Beschönigung, ich habe gesündigt. Das heißt hier in dem Fall, Gott, du kannst mich strafen, ich habe den Tod verdient, ich bin bereit, mich steinigen zu lassen. Auf Ehebruch und Mord stand Steinigung. David sagt, ich bin bereit, gesteinigt zu werden. Das heißt das. Und jetzt kommt die Antwort des Nathan. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Im nächsten Augenblick wird ihm die volle Vergebung Gottes zugesprochen. Nach einer echten biblischen Buße erfolgt die volle Vergebung Gottes. So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Ehebruch und Mord, todeswürdige Vergehen, in einem Augenblick weggenommen. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein großartiger Gott und Vater vom Neuen Testament her gesehen, der bereit ist, Berge von Schuld in einem Augenblick wegzunehmen. Hat er das nicht im Leben vieler von uns getan, als wir zu ihm kamen in der Stunde der Not unseres Gewissens und wir ihm den ganzen Unrat gebracht haben? Das ist der Gott der Bibel. In einem Augenblick rechtfertigt er. Stellt er Menschen auf den Boden der Gnade und des Glaubens und sie dürfen ein neues Leben anfangen. Und die Vergangenheit ist ausgelöscht und abgekoppelt, wie man einen Eisenbahnwaggon abkoppelt. Das ist der Gott der Bibel. Nicht jetzt lange Bußübungen. Man muss weder nach Rom noch nach Wittenberg pilgern. Nicht jetzt lange irgendwelche Fastenübungen und alles Mögliche. Er hat die Sündenvergebung in dem Augenblick bekommen. Und jetzt sehen wir, was Vergebung heißt. Lasst mich das zum Schluss noch ausführen. So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Vergebung heißt, die Strafe, die ewige Strafe über unsere Sünde wird weggenommen. aber nicht unbedingt die Folgen unserer Sünde. Das müssen wir unterscheiden. Die Folgen unserer Sünde müssen wir manches Mal tragen und die Suppen, die wir uns eingelöffelt haben, ausbrocken. Gott lässt manches Mal die Folgen unserer Sünde in unserem Leben stehen, um uns damit zu erziehen, um uns dadurch zurechtzubringen. So war es auch hier bei David. Die Folgen blieben stehen. Das Kind musste sterben. In seiner Familie ging es drunter und drüber. Die Folgen blieben stehen. Aber die Vergebung heißt, die Strafe, die ewige Strafe ist weggenommen. Warum? Weil der Prophet Jesaja ausruft, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe hat Jesus getragen. Aber Folgen unserer Sünde müssen wir manches Mal tragen. Und das wäre eine Hausaufgabe, dass wir vielleicht auch einmal überlegen, wo hat Gott Folgen der Sünde in meinem Leben stehen gelassen? Wo muss ich heute noch Folgen tragen und welches Ziel hat Gott damit? Wo will er mich erziehen? Wo will er mich dadurch umgestalten? Gott wandelt Erziehungsgericht um, Gott wandelt Strafgericht um in Erziehungsgericht, um uns dadurch zurechtzubringen. Und weil die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern kamen, musste der Sohn sterben. Das ging hauptsächlich nach außen. Die Leute in Jerusalem sollten sehen, da ist ein heiliger Gott, der Sünde nicht unter den Teppich kehrt, auch bei seinen Erwählten nicht. Sie mussten sehen, Gott richtet diese Sünde, der Sohn musste sterben. Und ganz am Ende dieses Berichts wird uns dann aber gesagt, nachdem der Sohn gestorben war, dass David von der Bathseba und dieser gleichen Frau, mit der er die Ehe gebrochen hatte, wieder ein Kind bekam, den Salomo, den späteren Thronfolger. Auch ein Zeichen Gottes, das er vergeben hatte, ein Zeichen für David, dass Gott ihm wieder gut war. Und das hatte David erfasst, das kommt auch in seinen Psalmen zum Ausdruck. Er hatte die Vergebung wirklich in einer viel tieferen Dimension kennengelernt und konnte sie von daher rühmen. Und wir haben heute in seinen Psalmen dieses wunderbare Zeugnis, wie Gott auf eine klare Buße hin vergibt und ein neues Leben schenkt. Soweit dieses Zeugnis des David. Ich weiß nicht, wie Sie es halten, ob Sie anschließend nach der Verkündigung eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich möchte es jetzt mal so machen, dass ich mit Ihnen abschließend bete. Wir wollen aufstehen dazu, wenn es geht. Und ich möchte uns leiten im Gebet. Herr, du bist ein heiliger Gott und wir stehen jetzt vor deinem Angesicht. Wir danken dir von ganzem Herzen für diese Botschaft aus 2. Samuel 11 und 12, aus dem Leben des David. Wir danken dir, dass auch das in der Bibel steht. Auch die Schwächen und die dunklen Stunden im Leben deiner Heiligen. Und das ist für uns schon Trost. Aber wir danken auch für all diese geistlichen Wahrheiten, die in diesem Abschnitt sind. Für die, die wir heute Morgen miteinander bedenken durften. Und wir bitten jetzt, dass sie leben werden. Dass sie umgesetzt werden können in unsere Nachfolge. Bitte, Herr, hilf uns, dass wir bei der kämpfenden Truppe sind. Alle miteinander. Dass sich niemand zurückzieht aus Trägheit oder Bequemlichkeit. Hilf, dass wir gern und freudig im Kampf stehen. Bewahr uns vor der Kettenreaktion der Sünde. Bewahr uns, dass der Teufel keinen Punkt findet, wo er uns so packen kann. Und wo es geschehen ist, Herr, da hilf uns, dass ein Nathan kommt. Lass auch mich heute Morgen vielleicht für einen hier ein Nathan sein. Und lass du uns wiederum prophetischen Dienst tun an anderen, jeden von uns, die wir dir gehören. Herr, wir haben auch die Not in unserem Volk angesprochen. Wir beugen uns über der geistlichen Not in unserem Volk, dass auch so wenig Männer und Frauen da sind, die deine Wahrheit auf den Leuchter stellen, dass so viel verwässertes Christentum da ist. Wir beugen uns unter der ganzen Not, dass deine Gebote mit Füßen getreten werden. Wir beugen uns, dass so wenig Ehrfurcht und Gottesfurcht noch da ist. Aber wir danken dir für alle, die diesen Dienst, auch gerade den Dienst der Wortverkündigung, noch in deinem Sinn tun. Und du möchtest sie segnen und beglaubigen und bestätigen. Und wir danken dir am meisten für das Wunder deiner Vergebung, dass du so groß bist und auch Berge von Schuld wegnimmst um Jesu Willen. Das macht uns ganz froh, Herr. So hast du es auch in unserem Leben getan. Dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Und bitte, Herr, hilf uns auch zu erkennen, wo du Folgen der Sünde in unserem Leben stehen gelassen hast, dass wir sehen, es ist deine gute Hand, die uns umgestalten will in Jesu Bild. Wir preisen dich über all dem. Es ist deine Liebe, die über unserem Leben waltet. Dafür beten wir dich an. Amen.